NDR Info. Echo des Tages.
Ägypten im Chaos, Straßenschlachten, Tote und Verletzte. Asyl für Snowden, Venezuela und Nicaragua angeblich zur Aufnahme bereit. Tarifstreit German Wings, Flugstreik in letzter Sekunde abgewendet. Und am Ende der Sendung die wichtigsten Sportinformationen des Tages für Sie zusammengefasst. Im Studio begrüßt Sie Claudia Venoir. Guten Abend. Und wir beginnen mit dem allerwichtigsten Sportereignis des Tages, dem Tennisfinale in Wimbledon. Sabine Lisickis Traum ist geplatzt. Sie unterlag heute im Center Court Marion Bartoli im Finale. In London dabei war unser Reporter Thomas Perlebach. Ich habe ihn gefragt, ein Sieg Lisickis schien ja so gut wie ausgemacht. Es kam anders. Woran lag's?
Ja, das lag sicherlich an der sehr, sehr gut spielenden Marion Bartoli. Die hat ein perfektes Match hier hingezaubert, zur Unzeit aus Sicht von Sabine Lisicki. Und es lag vielleicht auch daran, dass die junge Deutsche mit einfach viel zu hohen Erwartungen an sich selbst in dieses Endspiel gegangen ist. Steffi Graf, die hier ja 7-mal gewinnen konnte, die hatte ja vor dem Finale gesagt, genieße es, geh ruhig darauf, spiel einfach mal und schau, was dabei rauskommt. Und Sabine Lisicki hat von vornherein gesagt, ich gehe da nicht nur rauf, um zu spielen, ich will das gewinnen. Und als sie dann zu Beginn merkte, das läuft heute nicht so richtig, da verkrampfte sie ein bisschen. Und das ist natürlich auch der Bundestrainerin Barbara Rittner nicht verborgen geblieben.
Naja, spätestens nachdem sie das zweite Mal ihren Aufschlag verloren hat, da habe ich gemerkt, dass sie ja diese Dominanz, die ich mir erhofft hatte, nicht hat. Irgendwie hat man schon gespürt, dass sie diese Energie, diese Kraft nicht mehr aufbringen kann, so sehr sie wollte. Aber Bartoli hat eben auch wirklich nicht viel geholfen, muss man sagen. Hat ein tolles Finale gespielt und wie sie so süß gesagt hat, mit einem Ass beendet. Dafür hat sie lange Aufschlag trainiert. Also es war dann verdient. Braucht man nicht drüber reden.
In der Tat ein absolut verdienter Sieg von Marion Bartoli, die von zwei guten Tennisspielerinnen heute die bessere war. Und bei Sabine Lisicki muss man einfach sagen, was für ein Pech. Ausgerechnet im Finale kann sie nicht an die gute Form in den Runden zuvor anknüpfen. Aber sowas ist Sport, sowas passiert.
Die Zuschauer hatte Lisicki ja immer auf ihrer Seite. Ist sie sowas wie die Gewinnerin der Herzen?
Ja, mit Sicherheit. Also sie ist ja fast schon eine Britin, wie Marion Bartoli das gesagt hat. Sie mögen Sabine hier. Es gibt ja nur auch wirklich ganz, ganz wenige Spielerinnen, die in so einem großen Finale auf dem Platz stehen und die ein oder andere Träne verdrücken, weil es nun wirklich überhaupt nicht laufen will. Da war natürlich dann auch im Anschluss ihr Trainer, der Belgier Wim Fissett, gefordert. Der musste nach dieser deutlichen Abfuhr erstmal Nothilfe leisten.
Doch, sie hat viel Trost gebraucht und was normal ist, dass diese Niederlage, das tut weh. Sie hat ein super Turnier gespielt, sie hat super Spielerinnen geschlagen, sie hat alles richtig gemacht, aber heute war das Fass leer und das hat es leider nicht machen können heute.
Und heute konnten ja auch die Zuschauer nicht mehr helfen, die sie ja sonst über manche Klippe hier im Verlauf dieses Turniers herübergehoben haben. Heute waren die Klippen zu hoch und Sabine Lisicki war einfach, ja, der Akku war leer. Es ging einfach heute nichts.
Das Fass war leer oder der Akku war leer. Kann man sagen, dass am Ende Marion Bartoli die besseren Nerven hatte?
Ja, sie war auf jeden Fall die bessere Spielerin. Und man darf nicht vergessen, sie ist 5 Jahre älter als Sabine Lisicki. Sie stand hier schon einmal in einem großen Finale. Sie hat hier 2007 ungefähr das erlebt, was Sabine Lisicki heute erfahren hat. Sie hat gegen Venus Williams ein Finale gespielt und hat es mit 4-6 und 1-6, also ähnlich deutlich, verloren. Das war eines der schnellsten Wimbledon-Finals. Und das hat ihr damals auch sehr, sehr weh getan. Natürlich hat sie aus dieser Pleite ihre Lehren gezogen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass Sabine Lisicki das auch machen wird. Denn von der ganzen Spielanlage her ist sie immer in der Lage, hier tatsächlich einmal den ersten großen Titel zu holen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Steffi Graf hier zwar 7-mal gewinnen konnte, aber den ersten Titel auch erst im zweiten Anlauf geholt hat.
Das war aus Wimbledon Thomas Perlebach. Und nun zum politischen Schauplatz des Tages. Chaos und Gewalt in Ägypten. Nach dem Sturz von Präsident Morsi liefern sich dessen Anhänger und Gegner blutige Straßenschlachten. Bei den Massenprotesten nach den Freitagsgebeten starben mindestens 30 Menschen. Mehr als 1100 weitere wurden bis gestern Nacht verletzt. Das Auswärtige Amt in Berlin hat deshalb seine Reisehinweise für Ägypten deutlich verschärft. Aus Kairo, Frank Ludwig.
Am Tag nach den schwersten Unruhen seit dem Sturz von Präsident Morsi bietet Kairo äußerlich ein Bild der Normalität. Lediglich die vor Staatsfernsehen und Rundfunk aufgefahrenen Schützenpanzer der Armee erinnern noch an die vergangene Nacht, als tausende Morsi-Anhänger auch das Gebäude im Zentrum der Stadt belagert hatten. Normalität versucht auch der neue Interimspräsident Mansur zu signalisieren. Die schnellstmögliche Einsetzung einer Übergangsregierung, das ist das Ziel der Konsultationen mit einem breiten Spektrum politischer Gruppierungen, die er heute fortsetzt. Lediglich die Muslimbrüder bleiben draußen, sie haben Mansurs Gesprächsangebot heute noch einmal abgelehnt. Festzustehen scheint mittlerweile, wer der Ministerrunde vorstehen soll. Hebba Yassin, Sprecherin für das Anti-Mursi-Lager im Fernsehsender Al Arabiya. Das Oppositionslager hat sich darauf geeinigt, Mohammed el-Baradei für das Amt des Ministerpräsidenten während der Übergangszeit vorzuschlagen. El-Baradei, als ehemaliger Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, ja mit dem Friedensnobelpreis geehrt und sicher prominentestes Gesicht des Oppositionsbündnisses, könnte unter Umständen heute noch seine Ernennungsurkunde erhalten. Denn Eile bei der Bildung einer handlungsfähigen Übergangsregierung ist geboten. Die Ruhe nach dem Sturm heute hier ist nämlich mit ziemlicher Sicherheit kaum mehr als eine Atempause. Schon für morgen hat das islamistische Lager zu weiteren Großdemonstrationen aufgerufen. Mit einem Marsch der Millionen soll die Rückkehr Mursis ins Präsidentenamt erzwungen werden. Auch die Mursi-Gegner wollen ihre Anhänger versammeln. Vor diesem Hintergrund hat sich der Großscheich von Al-Azhar, die wichtigste islamische Autorität im Land, noch einmal über das Radio an die Ägypter gewandt und eindringlich gewarnt. Für den allmächtigen Gott sei ein einziger Tropfen Blut viel wichtiger als das gesamte Erdenreich, so der Gelehrte. Man müsse schnellstmöglich einen Ausweg aus der tiefen und bedrohlichen Zerrissenheit finden, die sich als schwere Schatten über Ägypten gelegt habe. Ungeachtet dieses Appells aber kam es heute in verschiedenen Teilen des Landes erneut zu blutigen Zusammenstößen. Im Brennpunkt die Mittelmeermetropole Alexandria. Wenigstens 6 Menschen sollen dort heute bereits ums Leben gekommen sein. In El Arish, einer Stadt im Norden der Sinai-Halbinsel, halten militante Islamisten weiter den gestern erstürmten Sitz des Gouverneurs besetzt. Ein koptisch-christlicher Priester soll dort auf offener Straße erschossen worden sein.
Seit 2 Wochen sitzt Whistleblower Edward Snowden in Moskau am Flughafen Scheremetjewo fest. Er würde gern weiterreisen auf seiner Flucht vor der US-Justiz, aber wohin? Angeblich hat der IT-Spezialist inzwischen bei 27 Staaten Asyl beantragt. Eine ganze Reihe von Ländern hat die Gesuche bereits zurückgewiesen, darunter auch Deutschland. Absagen gab es außerdem aus Frankreich, Italien, Brasilien, Indien und Polen. Nun bieten Venezuela und Nicaragua an, ihn aufzunehmen. Einzelheiten von Martin Polanski.
Ein Angebot mit Pauken und Trompeten. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro nutzte eine Militärparade zum Tag der Unabhängigkeit seines Landes für die Ankündigung. Vor Soldaten und Anhängern live übertragen im Fernsehen.
Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Als Staatschef von Venezuela habe ich entschieden, dem jungen Amerikaner Edward Snowden humanitäres Asyl anzubieten. Er soll in das Vaterland von Bolívar und Chávez kommen und frei von der imperialistischen Verfolgung Nordamerikas leben können. Snowden stehe für die Menschenrechte, er habe nur die Wahrheit gesagt und nicht das internationale Recht gebrochen, so Maduro. Der linke Staatschef hatte zwar schon in den vergangenen Tagen mehrfach angedeutet, dass Snowden in Venezuela Asyl finden könnte, das Angebot aber bisher nicht so klar ausgesprochen. Das sozialistisch regierte Land hat seit langem äußerst angespannte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, ebenso wie das linksregierte Nicaragua. Auch dessen Präsident Daniel Ortega stellte nun Asyl in Aussicht. Wir haben ein Schreiben bekommen, in dem Snowden Asyl bei uns beantragt. Wir sind ein offenes Land und respektieren das Recht auf Asyl. Wenn die Umstände es erlauben, nehmen wir ihn gerne in Nicaragua auf.
Nosotros recibimos con todo gusto a Snowden y le damos asilo aquí en Nicaragua.
Bisher ist unklar, ob sich Edward Snowden auf die Angebote einlassen wird und wie er gegebenenfalls in die lateinamerikanischen Länder gebracht werden könnte. Edward Snowden hat mittlerweile in 27 Staaten Asyl beantragt, bisher gab es aber nur Absagen. Politiker in Moskau begrüßten das Angebot, Asyl für Snowden in Venezuela wäre die beste Lösung, so ein einflussreicher Abgeordneter der Staatsduma.
Und jetzt hat, wie gemeldet wird, wohl auch Bolivien dem flüchtigen Edward Snowden Asyl angeboten. Präsident Morales habe dies heute in Oruro angekündigt. Erst vor wenigen Tagen hat es einen diplomatischen Eklat gegeben, als Boliviens Staatschef Morales aus Moskau kommend in Wien ungeplant zwischenlanden musste. Mehrere Staaten hatten die Überflugrechte verweigert, angeblich weil Snowden an Bord vermutet wurde. Deutlich verstimmt reagierten darauf einige lateinamerikanische Staatschefs, was auch die Beziehungen zu Europa tangiert. Julio Segador informiert.
Die Staaten auf dem südamerikanischen Kontinent sind sauer, verletzt, sie fühlen sich erniedrigt. Allen voran der Staatschef Boliviens Evo Morales, der gezwungen worden war, 13 Stunden in Wien auszuharren, nachdem mehrere europäische Länder ihren Flugraum für seine Maschine gesperrt hatten. Morales glaubt nicht, dass es dabei nur um den Whistleblower Edward Snowden ging. Ich bin davon überzeugt, dass mein Delikt, man könnte fast sagen meine Sünde war, dass ich ein indigener Präsident und Anti-Imperialist bin. Und dass ich die Wirtschaftspolitik von Politikern in Frage gestellt habe, die uns nur Hunger und Kriege ins Land brachten. Die Beziehungen zwischen Europa und Südamerika haben großen Schaden genommen. Und viele, so wie Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner, fühlen sich zurückversetzt in längst vergangene, für Lateinamerika aber noch sehr schmerzvolle Zeiten. Im Grunde fühlen wir uns alle hier angegriffen durch die Ereignisse. Und ich kann den Menschen in den sogenannten entwickelten Ländern nur empfehlen, sie sollen von ihren Regierungen verlangen, die Dinge besser zu machen, um solche internationalen Eklats zu vermeiden. Eklats, die im 21. Jahrhundert wie ein Relikt eines dekadenten und völlig ineffektiven Kolonialismus wirken. Auch Uruguays Präsident José Mujica schlägt in diese Kerbe. Ich glaube, wir Lateinamerikaner haben das Recht, nicht wie kleine Kinder behandelt zu werden. Wir sind keine Kolonien mehr. Wir verdienen Respekt. Und wenn ein Land und sein Staatschef bedrängt werden, dann fühlen wir uns in Lateinamerika alle angegriffen. Einig ist man sich auf dem Kontinent, dass die USA Druck ausübten und die europäischen Verbündeten in vorauseilendem Gehorsam den Luftraum für Morales dicht machten. Und Rafael Correa, der Präsident Ecuadors, wirft die Frage auf, die sich viele schon gestellt haben.
Imagínese por un instante, si esto hubiese ocurrido.
Man muss sich nur einmal vorstellen, wenn das hier bei uns passiert wäre, in einem unserer Länder, wenn man der Regierungsmaschine des US-Präsidenten oder eines europäischen Staatschefs den Überflug verwehrt hätte und wenn dieser Präsident zu einer Notlandung gezwungen worden wäre, um dann 13 Stunden auf einem Flughafen festgehalten zu werden. Diese Länder hätten mit Bomben und mit militärischen Rettungsaktionen reagiert. Es wäre mit Sicherheit ein Casus Belli, ein Kriegsgrund. Unklar ist, ob die südamerikanischen Staaten zu künftigen Gipfeltreffen mit den europäischen Ländern zusammenkommen werden. Einige Präsidenten regten an, diese Gipfel so lange zu boykottieren, bis die Flugaffäre restlos aufgeklärt sei. Und noch etwas, so Rafael Correa, erwarteten die Südamerikaner.
Se pueden equivocar, equivocaciones graves.
Man kann sich irren, es gibt schwerwiegende Irrtümer. Aber da muss man auch so bescheiden sein, diese Irrtümer einzuräumen, das Ganze richtig zu stellen und sich zu entschuldigen. Nicht nur Bolivien, ganz Lateinamerika erwartet diese Erklärungen, die Richtigstellungen und die Entschuldigungen. Wir werden es nicht akzeptieren, dass es im 21. Jahrhundert noch Staaten erster, zweiter und dritter Klasse gibt.
Es ist 18 Uhr und 44. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Millionen junger Menschen begegneten sich über das deutsch-französische Jugendwerk. Die Organisation wurde ein halbes Jahr nach dem Élysée-Vertrag vor 50 Jahren vom damaligen Kanzler Adenauer und Frankreichs Staatspräsident de Gaulle ins Leben gerufen. In Paris feiert das Jugendwerk heute sein 50. Jubiläum an. Christine Heckmann war dabei.
Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das deutsch-französische Jugendwerk kommt in die Jahre. Seine Zielgruppe aber bleibt immer jung. Manchmal sogar sehr jung. Beim großen Jubiläumsfestakt machten sogar französische Grundschulkinder mit, für die Le Franco-Allemand schon selbstverständlich ist. Viele lernen schon im Kindergarten die Sprache des Nachbarn, ganz spielerisch, dank der Kinderkiste. Darin wohnen zwei Marionetten, Lilou, das französische Mädchen, und Tom, der deutsche Junge. Und Tom, der Rotblonde mit dem großen Grinsen, kommt gut an bei den französischen Kindern.
Tom, wo bist du?
Tom, wo bist du?
Mit den Kinderkisten des deutsch-französischen Jugendwerks, kurz DFJW, lernen schon 3- bis 6-Jährige spielerisch ihre ersten deutschen oder französischen Wörter. Sprachprogramme sind ein Schwerpunkt, aber das DFJW fördert auch Praktika im Nachbarland, Schüler- und Studentenaustausch, Sport- und Kulturbegegnungen. Von einer gemeinsamen deutsch-französischen Philharmonie über Theater- und Tanzworkshops bis hin zu Hip-Hop-Projekten. Alexandre aus Paris und Colli aus Bremen sind Teil einer deutsch-französischen Gruppe, die in Paris ein gemeinsames Tanzprojekt einstudieren. 10 Franzosen und 10 Deutsche entdecken zum ersten Mal Land und Kultur des Nachbarn. Die Bilanz fällt eindeutig positiv aus.
Es ist einfach nur, wow! Nette Leute, sind sehr lustig auch. Es macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich mag es total.
Ganz ehrlich, ich finde die Deutschen wirklich nett. Am Anfang schüchtern, aber das hat sich jetzt gelegt. Und die haben einen ganz anderen Tanzstil als wir, ganz andere Figuren. Die schaue ich mir ab und zeige sie meinen französischen Freunden. Wenn die mich dann fragen, woher ich das habe, kann ich sagen, na, aus Deutschland. Dass sich Jugendliche aus beiden Ländern annähern, war der Wunsch von Kanzler Adenauer und Präsident de Gaulle, als sie im Januar 1963 den Élysée-Vertrag besiegelten. Ein halbes Jahr später wurde das DFJW gegründet. Es wird zu gleichen Teilen von Deutschland und Frankreich finanziert. Seitdem hat es fast 8 Millionen Jugendlichen ermöglicht, ihr Nachbarland zu besuchen.
11 Wochen vor der Bundestagswahl lieferten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Peer Steinbrück heute eine Art Fernduell, beide in Nordrhein-Westfalen. Während der SPD-Kanzlerkandidat seine Anhänger in Bochum mit Attacken gegen die Bundesregierung auf eine Aufholjagd einschwor, erwähnte ihn die Kanzlerin vor CDU-Anhängern in Bad Salzuflen mit keinem Wort.
Angela Merkel wurde in Bad Salzuflen gefeiert, als wenn sie die Wahl schon gewonnen hätte. Minutenlanger Applaus für eine gute, kämpferische Rede. Ihre Schwerpunkte: mehr Arbeitsplätze durch verlässliche Rahmenbedingungen für die Unternehmen, mehr Geld für eine bessere Mütterrente, solide Finanzen. Klare Worte der Kanzlerin gab es zum Thema Spähaktionen der amerikanischen und britischen Geheimdienste. Deren Arbeit sei zum Schutz der Bürger zwar wichtig, aber
das berechtigt natürlich nicht dazu, dass man sich nun auch noch gegenseitig die Botschaften verwanzt. Und deshalb sage ich, abhören, das geht unter Freunden wirklich nicht. Der Kalte Krieg ist zu Ende.
Es gehe darum, die Balance zu finden zwischen dem, was man wissen muss, und dem, worauf man verzichten könne. Die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA würden selbstverständlich nicht abgesagt.
Und gerade jetzt, wo wir miteinander zu sprechen haben über Datenschutzfragen, sollten wir doch nicht Verhandlungen über Freihandel aufgeben. Nein, wir sollten sie ganz gezielt führen, ohne das andere unter den Tisch zu kehren, liebe Freunde.
Im Fernduell der andere Kanzlerkandidat, Peer Steinbrück beim SPD-Zukunftskonvent in Bochum. Auch er rückte vor allem soziale Themen in den Mittelpunkt: Mindestlohn, gesetzliche Frauenquote und Steuererhöhungen für die Spitzenverdiener.
Steuererhöhung. Ja, wir tun's.
So, am Anfang steht, 95% der deutschen Steuerzahler und Steuerzahler sind von den SPD-Steuerplänen gar nicht betroffen. 5% ja. Und die 5% auch zu Recht. Was wir gleichzeitig klar machen, ist, dass wir die Betriebe nicht treffen wollen.
Applaus erntete Steinbrück für die Absage an eine große Koalition.
Ich wiederhole das, was ich schon bei meinem ersten Auftritt auf einem Landesparteitag in Münster gesagt habe, kurz nach der ja sehr strategisch vorbereiteten Nominierung. Dass ich selber für eine große Koalition nicht zur Verfügung stehe. Und ich bitte darum, dass auch alle anderen diesen Kurs verfolgen.
Beide, Merkel wie Steinbrück, riefen ihre Parteien zu einem engagierten Tür-zu-Tür-Wahlkampf auf. Noch sind es 11 Wochen bis zur Bundestagswahl. Die CDU steht nach jüngsten Umfragen bei knapp 42, die SPD bei etwa 25%.
Stefan Lauscher berichtete. Gute Nachrichten für die Passagiere der Lufthansa-Tochter Germanwings. Streiks der Flugbegleiter mitten in der Sommerferienzeit wird es nun doch nicht geben. Germanwings und die Flugbegleitergewerkschaft UFO erzielten einen Kompromiss in ihrem monatelangen Tarifkonflikt, wie beide heute mitteilten. Mitte August sollen die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen. Einzelheiten von Jörg Sauerwein.
Es war die berühmte letzte Sekunde, in der sich Germanwings und die Flugbegleitergewerkschaft UFO noch geeinigt haben. Nachdem die Urabstimmung zu einem Arbeitskampf in der Nacht ausgezählt war und eine große Mehrheit der Flugbegleiter für einen Streik ergeben hatte, legte Germanwings um 4 Uhr morgens noch einmal ein verbessertes Angebot vor. Das war dann zu gut, um es abzulehnen, sagte UFO-Chef Nikolai Baublies und gab zu, dass dieses Angebot für ihn und seine Kollegen am Ende überraschend kam.
Die Germanwings ist in jedem einzelnen Punkt, also in all diesen Feldern, in den Vergütungsfragen, in den Fragen der Arbeitsbedingungen und auch in den Fragen bei dem Thema Befristung nochmal deutlich auf uns zugekommen. Und dann haben wir heute Nacht tatsächlich festgestellt, haben den Satz auch benutzt, too good to fail.
Die ganze Nacht wurde deshalb weiter diskutiert. Für einige der Verhandlungsteilnehmer gab es keinen Schlaf, nur Kaffee. Und erst wenige Minuten vor der für 11 Uhr angekündigten Pressekonferenz waren die Unterschriften dann auf dem Papier. Weil die Zeit zu knapp war, sei das Ganze noch keine Tarifvereinbarung im klassischen Sinne, erklärte Baublies im Tagungshotel in Bad Honnef. Aber es sei die Basis, auf der jetzt ein Vertrag ausgearbeitet werden soll. Im August soll er unterschrieben werden und bis Ende 2015 gültig sein.
In dieser Zeit werden sich die Tabellenvergütung der Kollegen um bis zu 5,9% erhöhen. Das ist dann für uns tatsächlich in Verbindung noch mit Einmalzahlungen von bis zu 1.500 Euro ein Punkt gewesen, der in Verbindung mit den fast noch wichtigeren Punkten, nämlich der Verbesserung bei Einsatz- und Arbeitsbedingungen, das Ganze lösbar gemacht hat.
Neben den Lohnerhöhungen von fast 6% war den Gewerkschaftern unter anderem auch das Thema befristete Verträge wichtig. Alle bisher befristeten Verträge sollen nach dem Tarifabschluss entfristet werden können. In der Germanwings-Zentrale ist man froh, dass der schon für Montag angedrohte Streik vom Tisch ist, sagte Unternehmenssprecher Joachim Schöttes.
Wir freuen uns, dass unsere Passagiere, unsere Gäste jetzt unbeschwert in den Urlaub fliegen können.
Denn ein Streik hätte alle Arbeit und Marketingmaßnahmen, die in die Fluglinie für den Neustart zum 1. Juli gesteckt worden waren, auf einen Schlag zunichte gemacht. Der jetzige Kompromiss komme den Forderungen der Flugbegleiter entgegen, setze aber nicht die Wettbewerbsfähigkeit von Germanwings aufs Spiel, hieß es aus der Konzernzentrale am Köln-Bonner Flughafen.
Beim Derby auf der Hamburger Galopprennbahn kam es heute während des Rennens zu einem schweren Unfall. 3 Jockeys wurden dabei verletzt und 2 Pferde starben. Einzelheiten von Jörg Naroska.
Die wichtigste Nachricht gab es von Rennbahnarzt Peter Wind eine halbe Stunde nach dem Unfall. Jockey Bohumil Nedorostek geht es den Umständen entsprechend gut.
Wir haben am Anfang einen Hubschrauber gerufen, weil wir nicht wussten, ob er weiteratmet, aber dann stabilisierte er sich. Und er hat auf jeden Fall was gebrochen, Arm zum Beispiel, das ist ja aber eher unwichtig, muss ich sagen, bei dieser schweren Situation. Und er ist also stabil ins Krankenhaus gekommen.
Im Schlussbogen des Hürdenrennens war Nedorostek zuvor schwer gestürzt, nachdem sein Pferd Led Royal und der reiterlose Cool Kid frontal und im vollen Galopp zusammengestoßen waren, als Folge einer Verkettung unglücklicher Umstände. Schon am ersten Hindernis waren 3 Pferde reiterlos geworden und zunächst mit dem Feld mitgelaufen. Erst als Helfer versuchten, die Pferde aufzuhalten, drehten diese plötzlich um und trafen ausgerechnet in der Rennbahnkurve auf das entgegenkommende Feld, ohne Chance für Pferd und Reiter noch auszuweichen. Die Frage, ob das Rennen noch vor dem Unfall hätte gestoppt werden können, verneint der Sprecher der Rennleitung, Peter Tasch.
Wir hatten keinen Einfluss auf die Reiter, die noch im Rennen waren. Und erst recht hatten wir natürlich keinen Einfluss auf die Pferde, die reiterlos entgegenliefen.
Dass Pferde in die Gegenrichtung laufen, habe er in 40 Jahren auf der Rennbahn höchstens 4-mal erlebt, so Tasch. Dennoch werde nun überlegt, auf der Horner Rennbahn ein System zu installieren, mit dem laufende Rennen künftig gestoppt werden können. Nach einer kurzen Beratung von Rennclub und Rennleitung wurde der heutige Renntag fortgesetzt. Viele Rennbahnbesucher reagierten darauf mit Pfiffen und Buhrufen.
Sabine Lissicki hat das Tennisfinale in Wimbledon verloren, aber in ihrem Heimatverein Rot-Weiß Berlin sind trotzdem alle stolz. Sie fieberten heute mit ihrer Clubkameradin. Die Hoffnungen auf einen historischen Sieg im Finale von Wimbledon waren groß. Am Ende blieb eine Mischung aus Enttäuschung und Stolz. Jens-Christian Gußmann war dabei.
Wesicki gratulierte artig in Wimbledon. Die Rot-Weiß-Mitglieder taten dasselbe in Berlin.
Ich denke, heute hat der Bessere gewonnen, obwohl Wesicki natürlich ganz tolle Erfolge gehabt hat dieses Jahr.
Man merkt ja, wie verkrampft sie war. War mal ein kleines Aufflackern im zweiten Satz. Das war ja wunderbar, diese Abwehr der drei Mitspieler. Aber sie hat heute eben Pech gehabt. Das kommt oft vor. Wir warten und freuen uns aufs nächste Jahr.
Mir hat das Spiel gut gefallen. Ich fand es spannend. Leider war die andere besser. Sie ist noch jung und ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr Siegerin wird.
Nächstes Mal packst du es.
Mit 12 Jahren kam Wesicki 2001 nach Berlin. Ihr Vater hatte eine Trainerstelle beim LTTC Rot-Weiß bekommen. Ab da nahm die kleine Sabine aktiv am Vereinsleben teil. Ex-LTTC-Präsident Gunnar Streit.
Es ist ja oft so, dass Vereine halt berühmte Tennisspieler oder Spielerinnen dann aufnehmen und sagen, das ist unser Mitglied. Aber hier war es eben völlig anders. Sie ist hier groß geworden, hat, glaube ich, mit 12 Jahren damals begonnen hier, nachdem sie aus Troisdorf nach Berlin kam. Und hat hier ja bei den Junioren gespielt, hat Jugendturniere mitgespielt, hat auch beim Erwachsenenturnier mitgespielt, Bundesliga mitgespielt, also gehört zum Club.
Und mit so einer Clubkameradin fiebert man natürlich ganz intensiv mit. Die Enttäuschung in Berlin saß tief, fast so tief wie bei Wesicki selbst. Sie wird im kommenden Jahr wieder angreifen und die LTTC-Mitglieder werden wieder mitfiebern. Nach dem kurzen Weg ins Clubhaus Grand Slam an der Hundekehle im Grunewald.
Im Echo des Tages jetzt noch einmal alle wichtigen Sportereignisse des Tages für Sie zusammengefasst. Und klar, zuerst geht es noch einmal um Wimbledon. Im Studio ist Michael Augustin.
Ja, um Sabine Wesicki, die bisher so gut gespielt hatte bei dem Turnier in Wimbledon. Aber heute hatte sie keine Chance bei dem 1:6 und 4:6 gegen Marion Bartoli. Das Ganze hat nur eine Stunde und 21 Minuten gedauert. Die Pressekonferenz läuft gerade und dort gibt Sabine Wesicki ihre ersten Statements auf Deutsch ab. Aber Bundestrainerin Barbara Rittner hatte schon die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
Sie hat halt gesagt, dass sie es unbedingt gewinnen wollte und dass sie einfach nicht in ihren Rhythmus gefunden hat und dass sie so gerne nochmal gezeigt hätte, was sie kann. Das macht sie im Moment sehr, sehr traurig und sie konnte auch gar nicht stolz sein. Dann haben wir ihr natürlich alle ein paar Worte gesagt und auch in den Arm genommen und das zeichnet sie auch aus, dass sie da jetzt nicht sagt, toll, ich war im Wimbledon-Finale, sondern sie wollte es ja wirklich, wirklich gewinnen.
Sebastian Vettel hat an diesem Wochenende in der Formel 1 ein Heimspiel und der Weltmeister geht bei diesem Heimspiel auf dem Nürburgring morgen als Zweiter an den Start. Die Pole Position sicherte sich ein Engländer in einem deutschen Auto. Jens Gideon berichtet.
Die sechste Pole Position für Mercedes im 9. Rennen der Saison. Lewis Hamilton startet 2013 schon zum dritten Mal vom besten Startplatz aus. Weltmeister Sebastian Vettel war mit Qualifikationsplatz 2 aber auch nicht unzufrieden. Der Red Bull-Pilot hat damit immer noch alle Chancen, morgen in der hochsommerlichen Eifel den ersten Heimsieg seiner Karriere zu feiern. Wichtigste Konkurrenten sind neben Silberpfeil-Pilot Hamilton auch Vettels Teamkollege Mark Webber auf Startplatz 3 und der WM-Dritte Kimi Räikkönen im Lotus auf der 4. Enttäuschende Aussichten dagegen für Silverstone-Sieger Nico Rosberg. Ein taktischer Fehler des Mercedes-Teams sorgte für einen enttäuschenden 11. Platz in der Qualifikation.
Seine Chance zur Aufholjagd morgen dann um 14 Uhr, dann beginnt der große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Bei der Tour de France haben sich heute auf der 8. Etappe zum ersten Mal die Favoriten so richtig gezeigt. Christopher Froome hat die Bergankunft in den Pyrenäen gewonnen. Aus Aix-Trois-Domaine Holger Gersker.
Das war pure Dominanz. Die Mannschaft Sky wirkt noch stärker als vor einem Jahr, als Bradley Wiggins vor Christopher Froome die Gesamtwertung gewann. Jetzt fehlt Wiggins und Froome fuhr gleich bei der ersten Bergankunft der Jubiläumstour alles in Grund und Boden, mit Ausnahme seines Teamkollegen Richie Porte. Also wieder zweimal Sky vorn in der Etappen- und Gesamtwertung. Schwer angenockt die anderen Tourfavoriten. Die ehemaligen Tour de France-Sieger Alberto Contador aus Spanien, Andy Schleck aus Luxemburg und Kendall Evans aus Australien kamen zwischen 1 Minute 45 und 4 Minuten 15 nach Christopher Froome ins Ziel.
Morgen auf der 9. Etappe stehen gleich 5 Bergpässe an, also eher nichts für die Sprinter wie André Greipel und Marcel Kittel.
Und das war der Sport mit Michael Augustin. Soweit das Echo des Tages, das es als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5 gibt. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.